weil das ja unser Thema ist, auch irgendwie, man soll Vater und Mutter ehren, wenn man so etwas liest im Erwachsenenalter und plötzlich darüber nachdenkt, wie der eigene Vater zwar gesagt hat, Petra, lass dir nichts gefallen und komm immer zu mir, du kannst dich sehr vertrauensvoll an mich wenden, dann frage ich mich, was war das? Also, war es nur, um mich auszuhorchen, um mich besser zu kontrollieren in meinem Leben, in meinem Wesen? Oder war es die tatsächliche väterliche Fürsorge?
Jedes Kind hat Eltern verdient, aber nicht alle Eltern haben Kinder verdient. Das ist wirklich meine Grundhaltung aufgrund meiner Arbeit.
Dann, wenn du begreifst, dass deine Eltern in irgendeiner Weise Täter waren, ist die Frage, kannst du mit ihnen darüber sprechen? Wenn nein, ist die andere Frage, kannst du vergeben, ohne dass Täter Reue zeigen? Das ist ja die ganz große Frage. Und ich persönlich denke, am Ende macht Vergebung dich selber frei.
Du sollst nicht, wie die 10 Gebote unser Leben bestimmen. Ein Bremen 2 Podcast.
Hallo, mein Name ist Jens Becker und ich führe euch auch heute durch diesen Podcast. Zusammen mit der Kriminalpsychologin Lydia Bennecke und der Theologin Margot Käßmann hinterfrage ich die 10 Gebote. In jeder neuen Folge ein anderes. Was ist der Sinn dieser Gebote? Was sagen sie uns heute noch? Und was macht es eigentlich mit Menschen, wenn sie diese übertreten? Heute schauen wir uns das 4. Gebot mal näher an. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Dazu treffe ich Petra Riemann, die seit vielen Jahren zu ihren Eltern keinen Kontakt mehr hat. Und dafür hat sie Gründe. Wir werden ihre Geschichte erfahren. Und ein Mini-Hörspiel in dieser Folge erzählt uns später eine Episode aus dem Leben der Terroristin Ulrike Meinhof. Der Himmel über der Ostsee ist heute bedeckt, sodass außer mir keine Menschenseele am Strand ist. Hier auf Usedom war ich schon als Kind in den Sommerferien. Und zwar mit meinen Eltern, bevor sie sich scheiden ließen. Vor ein paar Wochen ist leider meine Mutter verstorben und mich überkommt noch jeden Tag der Wunsch, sie anzurufen. Und dann fällt mir immer ein, ach nee, geht ja nicht mehr. Das ist wie ein Phantomschmerz. Ich bin und bleibe ein Sohn, obwohl ich ja selber schon Vater einer erwachsenen Tochter bin, die wiederum auch ein Scheidungskind ist. Naja, auf jeden Fall hatte ich mit meinen Eltern auch so einige Konflikte auszutragen. Was ich aber auch durfte, während noch früher die Kinder einfach den Willen ihrer Eltern zu befolgen hatten und fertig. Vor allem, was der Vater gesagt hat, war Gesetz. In vielen patriarchalen Gesellschaften ist das ja bis heute noch so. Und das war auch jahrhundertelang eine Überlebensstrategie. Die Familie war ja meist auch eine Produktionseinheit, auf dem Feld, in der Manufaktur, wo auch immer. Die musste klar organisiert werden, und zwar von dem Familienmitglied mit der meisten Erfahrung. Die Älteren haben dann ihr Wissen an die Jüngeren weitergegeben, Väter an Söhne, Mütter an Töchter. Und heute? Meine gerade verstorbene Mutter hat sich dem Computer verweigert, aber ich sollte ihr hin und wieder Dinge im Internet bestellen, die sie in der Werbung gesehen hatte. Und naja, wenn ich mir ein neues Handy einrichten will, dann frage ich meine Tochter. Tja, da hat sich im Verhältnis der Generationen gewaltig was verändert. Hallo Frau Käßmann, jetzt verändert sich unsere Welt heute so rasant, dass wir vielleicht zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte an so einem Punkt sind, wo auch die Älteren von den Jüngeren lernen. Wie denken Sie darüber? Was passiert da gerade im Verhältnis der Generationen?
Na, zum einen möchte ich betonen, dass im hebräischen Denken dieses Du sollst Vater und Mutter ehren gar nicht so sehr war, gehorcht euren Eltern, ihr Töchter und Söhne, sondern eher der Respekt vor der alten Generation gemeint war. Und das ist natürlich ein Gebot, das in unserer Gesellschaft in Frage gestellt ist. Ich finde schon, dass unsere Gesellschaft die Alten missachtet. Alle wollen alt werden, niemand will alt aussehen. Und wenn du gebrechlich wirst oder gar dement, dann möchtest du doch besser verschwinden aus dem Gesichtskreis der Aktiven. Und ich finde, da ist das Gebot schon eine gute Mahnung. Wie gehen wir eigentlich mit den alten Menschen um in unserer Gesellschaft? Ich glaube, dass es gar nicht so sehr sich verändert hat, wie Sie sagen. 20 Millionen Deutsche sind Großeltern. Das muss man sich mal vorstellen. Jeder Vierte oder jede Vierte sind Großmutter oder Großvater. Und das ist schon eine besondere Beziehung. Ich denke, dass Großeltern den Enkeln sehr gut tun, weil das nochmal eine Distanz ist zu der Elterngeneration. Und weil sie dadurch auch lernen, das merke ich bei meinen Enkeln, was es eigentlich heißt zu leben. Also da fragt mich ein Enkel und sagt, Omi, du bist aber schon ganz schön alt. Sag ich, ja, ich bin alt. Und irgendwann stirbst du, sag ich, ja, und irgendwann sterbe ich. Und irgendwann bist du vielleicht Papa und irgendwann bist du so alt wie ich und bist du vielleicht Opa. Und dann guckt er mich mit großen Augen an und ich merke, wie es in seinem Kopf tickert. Und ich denke, darum geht es, dieses Generationenverhältnis. Wenn dann gesagt wird, ab 55 gehörst du zum alten Eisen. Wir wissen heute, wie wichtig es in manchen Betrieben ist, dass auch Menschen mit Erfahrung dabei sind. Also ein gutes Verhältnis der Generationen ist wichtig. Und mein Eindruck persönlich ist, dass es heute besser ist als früher. Dass es nicht mehr so ein starres Verhältnis ist, dass hier ist die Alten, die ziehen jetzt aufs Altenteil und der Alte hat das Sagen, sondern dass es mehr Gesprächsebenen gibt zwischen Alten und Jungen und mehr Sprachfähigkeit vielleicht auch.
Das ist interessant, dass Sie das sagen. Wie ist denn das, wenn man seinen Eltern schwere Vorwürfe machen kann? Ich denke jetzt, es gibt ja zum Beispiel Familien, wo Missbrauch stattgefunden hat. Oder die gehen mal noch extremer, nehmen wir mal an, die Eltern sind Verbrecher. Ja, es gab ja diese Diskussion vor allen Dingen natürlich zum Beispiel in der 68er-Bewegung, wo damals eine Jugend ihre Eltern befragt hat dazu, wie habt ihr euch in der Nazi-Zeit verhalten? Wie ist denn das in solchen Verhältnissen?
Jetzt müssen wir mal sagen, sexueller Missbrauch ist ein grauenvolles Thema. Und wenn das überhaupt in einer Familie thematisiert werden kann, dann wäre das ein gigantischer Fortschritt, dass darüber gesprochen werden kann. Was jetzt die Zeit des Nationalsozialismus betrifft, denke ich, die 68er-Bewegung in Westdeutschland war so heftig, weil die Eltern die Auskunft verweigert haben. Und jetzt im Älterwerden denke ich auch, mein Vater war auch im Krieg von 19 bis 25, hat nicht drüber gesprochen, weil sie wahrscheinlich gar nicht die Fähigkeit hatten, das zu verarbeiten.
Kann es Fälle geben, wo man sagen kann, ja, deinem Vater oder deine Mutter brauchst du nicht ehren, weil einfach zu viel passiert ist? Die Toleranz ist manchmal ja auch eine Utopie.
Also du darfst nicht schönreden, was falsch war. Und ich finde, man kann Straftaten auch nicht beschönigen, sondern Taten müssen Taten genannt werden. Und dann, wenn du begreifst, dass deine Eltern in irgendeiner Weise Täter waren, ist die Frage, kannst du mit ihnen darüber sprechen? Wenn nein, ist die andere Frage, kannst du vergeben, ohne dass Täter Reue zeigen? Das ist ja die ganz große Frage. Und ich persönlich denke, am Ende macht Vergebung dich selber frei. Aber niemand kann gezwungen werden zu vergeben. Dazu kann man niemanden drängen. Aber wer es schafft, innerlich zu vergeben, ohne die Taten kleinzureden und ohne zu vergessen, ist meines Erachtens innerlich eher ein freier Mensch, als wer sich verbeißt in diese Taten.
Das ist von Margot Käßmann wieder ein sehr kluger Gedanke, aber leichter gesagt als getan. Unser Mini-Hörspiel erzählt heute von einer Frau, die auf dem umgekehrten Weg war, also nicht dem der Versöhnung, sondern der Unversöhnlichkeit. Ulrike Meinhof war eine kluge, anerkannte linke Journalistin, als sie 1970 plötzlich in den Untergrund ging. Sie wollte radikaler sein, viel radikaler. Im Hörspiel, das jetzt kommt, geht es aber um Ulrike Meinhof als Mutter, als Schwester und als Tochter. Denn all das war sie auch.
Winke Meinhof, ja bitte.
13. Mai 1970. Ein letztes Mal, bevor sie in die Illegalität abtaucht, ruft Ulrike Meinhof abends ihre Schwester an.
Ulrike, bist du das?
Ja, ich bin's.
Schwesterherz, wie geht's dir in Berlin? Lange nichts gehört.
Ja, doch, gut. Du, ich habe jetzt keine Zeit zum Plaudern.
klar. Du hast ja nie Zeit zum Plaudern. Irgendeine Revolution ist doch immer. Dann willst du also was von mir?
Ja, schon. Winke, wenn mir etwas zustößt, kannst du dann die Zwillinge aufnehmen bei dir.
Hä? Wie meinst du das?
Ich will dir für den Notfall das Sorgerecht übertragen, damit die Kinder nicht an Klaus gehen, wenn mir was passiert. Du weißt, er ist die schlechteste Option.
Du und Klaus, das habe ich sowieso nie verstanden.
Winke, wie gesagt, ich will jetzt nicht plaudern. Sag mir doch einfach nur, ob ich dir das Sorgerecht übertragen kann.
Boah, ich frag mich echt, was los ist mit dir. Ein halbes Jahr meldest du dich nicht zurück, einfach Funkstille, dann rufst du um Mitternacht an und redest komische Sachen, falls mir was passiert. Bringst du jetzt die Kinder in Gefahr, oder was?
Hör morgen die Nachrichten, okay? Und danke.
Einen Tag später schreibt Ulrike Meinhof Geschichte. Die Journalistin aus der linken Szene trifft in Berlin den Kaufhauserpresser Andreas Bader. Für 3 Stunden darf er aus dem Knast und eine Bibliothek besuchen, wo Ulrike mit ihm Zeitschriften für ein gemeinsames Buchprojekt durchsehen will. Angeblich.
Ulrike, hey, du siehst gut aus.
Du hast bloß lange keine Frau mehr gesehen.
Frau Meinhof, Herr Bader, Sie haben ab jetzt 3 Stunden Zeit. Keinen Körperkontakt.
Und die Handschellen?
Bleiben dran, Vorschrift.
Los!
Körper halten!
Los! Joch da hinten! Mach schon, sonst krallt's! Ey, wenn's bald! Schön ruhig bleiben, schön ruhig!
Ulrike?
Ja?
Wo ist der Fluchtweg?
Hier. Aus dem Fenster. Spring!
Okay. Los, weg, weg, weg! Lass! Lauf! Weg! Lauf, lauf!
Lauf! 14. Mai 1970. Die Befreiung von Andreas Bader ist der Tag 1 der RAF. Geplant war eigentlich, dass Ulrike Meinhof nicht mitflieht, sondern sich ahnungslos stellt und in der Legalität über die Aktion berichtet. Doch sie handelt anders als zuvor verabredet. Sie springt mit aus dem Fenster, in ein neues Leben, in die Illegalität und lässt dafür ihre Kinder zurück. 5 Jahre später. Hochsicherheitsgefängnis Stuttgart-Stammheim. Wienke Meinhof besucht ihre Schwester Ulrike. Inzwischen die berühmteste Gefangene Deutschlands.
Schwesterherz, du bist so blass.
Naja, keine Sonne, scheiß Friseur, Isolationshaft. Was willst du von mir, Wienke?
Ja, auch schön, dich zu sehen. Du bist immer noch so geradeaus. Kein Plaudern, kein Nettsein.
Meine Redezeit ist begrenzt. Die Bullen sehen mich lieber schweigend.
Mäßigen Sie Ihren Ton.
Ich will reden. Über die Vorwürfe in deinem letzten Brief. Wegen der Kinder. Das habe ich nicht verdient, Ulrike.
Tja, ich habe mich leider auf dich verlassen. Wieso hat Klaus die Kinder bekommen, verdammt?
Die Zwillinge sind bei Klaus, weil du hier bist. Der Vater fährt Porsche, die Mutter ist im Knast. Wer hat da wohl die besseren Karten? Dir geht es doch gar nicht um die Kinder, sondern um die Rache an Klaus und um dein Ego. Du kreist doch immer nur um dich. Aber ich war in Blankenese, hab die Kinder bei Klaus besucht. Liebe Grüße, es geht ihnen gut.
Wie kann es ihnen gut gehen, wenn sie bei Klaus sind?
Klaus ist immer noch ihr Vater, Ulrike, ihre kleine Restfamilie. Während du sie in so ein Camp in Palästina stecken und zu Kämpfern an der Waffe ausbilden wolltest. Total krank. Aber der Klaus ist jetzt für sie da.
Er ist ein arroganter Spießer.
Na und? Du hast ihn tatsächlich mal geliebt. Schon vergessen?
Hab ich das?
Ja. Und dabei hat er dich ständig klein gemacht. Aber du hast das scheinbar gebraucht damals. Ricky Baby hat er dich gerufen, vor den Kollegen. Und da warst du schon die Chefredakteurin.
Ja, stimmt.
Soll ich dir es erklären? Als Papa starb, ich erinnere mich viel besser an ihn, weil ich schon 9 war und du erst 6. Er war ein schöner Mann, aber arrogant, stets im Mittelpunkt. Hat sich nie für uns interessiert, nur für seine Arbeit. Wir waren ein Beiwerk, das ihn gut schmücken sollte, nicht mehr. Und naja, er war ein überzeugter Nazi, leider.
Und was hat das alles jetzt mit Klaus und mir zu tun?
Der Klaus war genauso radikal wie Papa. Kommunist, Schuwi, Egoist. Mit ihm hast du die Debatten geführt, die du sonst mit Papa gehabt hättest. Du wolltest dich emanzipieren von ihm, so wie du es auch mit Papa ausgefochten hättest, wenn er nur lange genug gelebt hätte.
Na gut. Nicht schlecht als These. Und weiter?
Ich weiß nicht, ob ich das...
Jetzt sag's einfach, meine Zeit ist begrenzt. Dann habe ich was zum Denken in der Isolationshaft.
Ihr habt ja immer gefordert, dass ich die Jugend emanzipieren soll von den Nazi-Eltern. Aber du hast das auch wörtlich gemeint. Hast dich mit der Wahl von Klaus als Mann in dieselbe Situation begeben wie Mama und an ihrer Stelle weitergekämpft. Und du hast Mama übel genommen, dass sie gestorben ist, als du 14 warst. Plötzlich vollweise.
Ach, pff, das ist so weit weg.
Da glaubst du. Vor 5 Jahren hast du bewusst deine Kinder verlassen, die damals erst 8 waren. So wie auch du verlassen wurdest von Mama und Papa. Merkst du was?
Nö.
An deinen Kindern wiederholst du, was dir angetan wurde. Das nenne ich ein typisches Familienkarma.
Das ist so eine ESO-Scheiße.
Ich war mal bei euch zu Hause. Da war Klaus noch in der Redaktion, eure Kinderfrau hatte frei und du hast Spaghetti gekocht für die Kinder. Du wolltest aber lieber noch an deiner Kolumne schreiben und hast die Zwillinge angeschrien. Musste ich alles 3-mal sagen, Hände auf den Tisch, so total autoritär. Weil sie dich gestört haben, weil du nur in deiner Arbeit gelebt hast. Und? Fällt dir was auf? Hm. Genau so ist auch schon Papa mit uns umgegangen. Aber wenn man dich fragen würde, bist du eine glühende Anhängerin der anti-autoritären Erziehung. Natürlich.
Hm, schon klar.
So, die Besuchszeit ist um.
Ja, dieses Beispiel, das natürlich fiktionalisiert ist, weil keiner von uns war bei diesen Zwiegesprächen dabei. Das zeigt uns aber, dass wir uns ein Leben lang mit dem Erbe auseinandersetzen, das uns die Eltern und vielleicht auch die Generation davor hinterlassen. Und wie prägend das ist. Vielleicht werden wir ja im Alter unseren Eltern ähnlicher, als uns lieb ist. Oder wir versuchen mit aller Macht anders zu sein. Ich glaube, richtig schwierig wird es, wenn die Eltern noch da sind, wenn man aber nicht mehr miteinander reden will oder kann. Weil etwas vorgefallen ist, was sich nicht so einfach aus der Welt schaffen lässt. So ist es Petra Riemann ergangen. Ihr Vater ist Lutz Riemann, ein Schauspieler, der in der DDR sehr bekannt war, vor allem für seine Fernsehrollen. Petra Riemann hatte anfangs ein gutes Verhältnis zu ihrem Vater, aber das hat sich stark verändert.
Was hast denn du so für frühe Erinnerungen an deinen Vater? Oder was für Gefühle verbinden sich auch mit diesen Erinnerungen?
Also ich erinnere, dass er immer schon sehr wenig da war, immer sehr viel zu tun hatte und die wenigen Male, die er anwesend war, waren immer sehr intensiv. Und ich habe auch immer hingefiebert, dass wenn er lange Zeit, weil er Dreharbeiten hatte oder eben Arbeit, habe ich darauf hingefiebert, dass er wiederkommt und habe mich immer wahnsinnig gefreut, wenn er wieder da war. Und ja, er war mein großer Bezugspunkt, weil er war derjenige, der zu mir gesagt hat, schon als kleines Mädchen, hat er zu mir gesagt, lass dir nichts gefallen, lass dir niemals etwas gefallen. Also du hast das Recht, dich zu wehren. Also mein Vater war jemand, also doch, ja, Beschützer und da konnte man sich absolut hinwenden und das habe ich auch getan.
Das hört sich für mich an nach einer richtig eigentlich idealen Vaterfigur. Ja, also du kannst dich anlehnen, er hört dir zu. Er ist vielleicht nicht immer da, aber wenn er da ist, dann ist er voll da, will auch an deinem Leben teilhaben. Richtig großartig. Lass uns mal die dramaturgische Schleife noch etwas weiter zurückziehen und darüber reden. Also was hatte er eigentlich für eine Kindheit? Wo kam er her? Und wer ist eigentlich der Vater deines Vaters? Was weißt du denn so über seine Kindheit und Jugend?
Also er ist 1940 geboren in Stettin und er hat einen Bruder, der ist 2 Jahre jünger als er und die Familie ist, ich glaube, dann, also er mit seinem Bruder und der Mutter 1944 oder 1945 nach Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern geflüchtet. Da sind sie untergekommen in der Nähe von Greifswald. Ja, und sein Vater ist wohl ein SS-Offizier gewesen. Der war also nicht da. Der war natürlich im Krieg. Und die Familie war natürlich überwiegend alleine. Die Mutter mit zwei Kindern, zwei kleinen Kindern. Und er war auch nicht da und kam auch nicht wieder, der Vater meines Vaters, als dann der Krieg zu Ende war. Da blieb er im Westen. In den Nachkriegsjahren in der DDR war es schwierig. Du kennst ja vielleicht noch diese Bemerkung, man muss immer gucken, wer hat wen in der Akte, ja? Also wenn du jetzt als in der DDR deinen Vater als SS-Offizier und dann ist er ja also auch noch im Westen geblieben. Das war irgendwie sehr suspekt. Und er hat durchaus erzählt, dass sie da auch gelitten haben. Sie wurden wohl auch mal für ein paar Jahre in ein Kinderheim gesteckt und sind dann aber zur Mutter zurückgekommen. Also er hatte keine gute Kindheit und hat sich, glaube ich, sehr durchgekämpft und durchgebissen, wie das ganz viele sicherlich haben, und ist gerade mit so einer Kindheit, mit einem solchen Aufwachsen in der DDR dann offensichtlich ins Visier von Stasi-Agenten, sage ich mal, gekommen, die sehr gerne das mögen, wenn Leute da keine Orientierung haben, wenn ihnen diese Vaterfigur fehlt. An die haben sie sich besonders gerne rangeschmissen und die geworben. Und das war ja, glaube ich, das früheste Datum, was ich gelesen habe, war 1962. Und da war er ja erst 22 Jahre alt und auch mitten im Studium.
Wahrscheinlich wollte er vielleicht auch was gut machen, was sein Vater verbockt hatte als SS-Offizier, und ist dadurch sozusagen politisch genau in die andere Richtung gerutscht und hat versucht, in der DDR jetzt alles richtig zu machen, auch als eine Art Wiedergutmachung gegenüber dem, was sein Vater vielleicht getan hat, was wir nicht wissen. Oder zumindest also die Ideologie, die er mitgetragen hat, ne? Und die DDR war ja so in meiner Erinnerung, hat sich ja auch so ein bisschen aufgespielt als Vaterersatz, ne? Also der Begriff Vaterland, ne? Also dass die DDR sich als die große, na, also auch Elternmacht aufgespielt hat, die auch ihren Landeskindern zu sagen hat, wo es lang geht. Und offensichtlich hat er da wahrscheinlich in einem Führungsoffizier so eine Art Vaterfigur gefunden, der ihm vielleicht eine Lenkung gegeben hat, die er gerne selber gehabt hätte und die er da gefunden hat. Wir müssen vielleicht mal Leuten, die sich mit dem Thema Stasi nicht so gut auskennen, erklären, worüber wir eigentlich reden. Dein Vater war IM, also das heißt informeller Mitarbeiter. Ein Begriff, den man, wenn man es nicht selber war, eigentlich zum ersten Mal gehört hat nach der Wende. Die Stasi hatte zum Ende der DDR, wenn ich mich richtig erinnere, an die 180.000 IMs, also informelle Mitarbeiter, und war damit eigentlich so wahrscheinlich der effektivste Inlandsgeheimdienst der Welt. Das heißt, überall waren Spitzel. Und was heißt das jetzt praktisch zum Beispiel für deinen Vater, der ja IM war? Das hat bedeutet, dass er sich in regelmäßigen Abständen, vielleicht so alle 14 Tage oder alle 3 Wochen, in einer konspirativen Wohnung getroffen hat mit seinem Führungsoffizier und dort Berichte abgeliefert hat über Menschen in seiner Umgebung. Und letzten Endes hat er damit, und da wird es jetzt spannend, ein regelrechtes Doppelleben geführt. Er hat über Menschen in seiner Umgebung, die ihm vertraut haben, berichtet. Er hat die auch gelenkt. Er hat die auch zum Teil, also war er mit beteiligt an Zersetzungen, so nannte sich das in der Stasi. Das heißt, man hat den Leuten Misstrauen eingepflanzt, man hat sie aus der Bahn geworfen, aus ihrer Mitte genommen. Und das hat dann letzten Endes sich auch auf sein Leben wieder zurückgelegt, weil er dann ja auch im Auftrag der Stasi bestimmte Dinge unternommen hat, zum Beispiel scheinbar Freundschaften geschlossen hat.
Ja, also in Anfang der 70er Jahre, wir wohnten halt noch in Thüringen, in dem schönen Haus meiner Oma in Meiningen, und da tauchte plötzlich also Roger Nastol, das ist der Schriftsteller, auch Roger Nastol, in unserem Leben auf und der brachte dann eben auch seine Frau und seine Kinder mit und seine Kinder, zwei Jungs, waren im Alter, genau in dem Alter, wie ich jetzt mit meinem Bruder und die passten also super zueinander. Also wir haben also Kindergeburtstage gefeiert mit denen und also die gehörten absolut zu unserem Freundeskreis und wir freuten uns immer ein Loch in den Hintern sozusagen, wenn Familie Nastol zu uns kam und jetzt spule ich also viele, viele Jahre später in das Jahr 2013, als dann offiziell rauskam durch einen Zeitungsartikel in der Welt am Sonntag, dass mein Vater als Stasi-IM gearbeitet hat mit dem Decknamen Richard König, dass er nicht nur den damals, 2013, war Bundestagswahlkampf und Peer Steinbrück war der SPD-Kandidat, der sich da also als Kanzlerkandidat also stellte. Und just in diesem Wahlkampf kommt also im August dieser Artikel raus in der Welt am Sonntag, dass mein Vater also als Stasi-IM enttarnt worden ist und dass er den Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück ausspioniert hat. Und nicht nur das hat man herausgefunden, dass er, sondern auch in den 70er Jahren die Künstlerszene in Thüringen. Mein Vater als Schauspieler war ja in den 60er und 70er Jahren Schauspieler am Meininger Theater, ein sehr, sehr bekanntes Theater, auch zu DDR-Zeiten oder vor allem auch in DDR-Zeiten, offensichtlich auch als ein sehr widerständiges Theater, also von Ensemble und das bedurfte deshalb wohl besonderer Kontrolle, auch durch Stasi-IM. Ja, und da 2013, ich las also diesen Artikel und da fiel mir Familie Nastol wieder ein. Ich dachte, ist er auch ein Opfer meines Vaters? Und dann habe ich sofort recherchiert und da ist vorne in den Akten tatsächlich abgelegt, welche Berichte in diesen Akten zu finden sind und welche IMs das geschrieben haben. Und da ist ganz viel IM Richard König verewigt. Und da war ich sehr geschockt, das muss ich sagen, dass also, weil du sagst, Freundschaft, die Freundschaften, die dort geschlossen worden sind, waren nur zu dem Ziel, diese Menschen auszuhorchen. Es war kein wirkliches Interesse an dem Menschen Roger Nastol und an seiner Familie. Es ist die besondere Gemeinheit, dass man so etwas zur Tarnung nutzt, um die Menschen, um das Vertrauen von ihnen zu erlangen, um ihnen in die Seele zu gucken. Und so etwas, also so was Perfides, sich die Freundschaften oder das Vertrauen zu erschleichen, zu erlangen und das also auch noch, und das habe ich ja leider lesen müssen, dass er das ja nicht nur bei Roger Nastol getan hat, sondern bei allen anderen, die er eben auch diesem Kunstmaler Manfred Hausmann, auch ein Künstler in Thüringen, in Meiningen. Das war sehr, sehr bitter und ich muss, weil das ja unser Thema ist, auch irgendwie, man soll Vater und Mutter ehren. Wenn man so etwas liest im Erwachsenenalter und plötzlich darüber nachdenkt, wie der eigene Vater zwar gesagt hat, Petra, lass dir nichts gefallen und komm immer zu mir, du kannst dich sehr vertrauensvoll an mich wenden, dann frage ich mich, was war das? Also, war es nur, um mich auszuhorchen, um mich besser zu kontrollieren in meinem Leben, in meinem Wesen? Oder war es die tatsächliche väterliche Fürsorge. Da vermischt sich ja ganz viel.
Dein Vater hat Menschen kennengelernt, die ihn als seinen Freund betrachtet haben und auch eure, also aus deiner Sicht als Kind waren das Freunde der Familie, aber eigentlich war das alles von der Stasi eingefädelt als Auftrag, um die auszuhorchen. Wie war denn dieser Moment, kannst du den mal schildern, wo du erfahren hast, du hast es ja von ihm selbst erfahren, auf eine seltsame Weise, dass er mit der Stasi zusammengearbeitet hat?
Der Moment war ein sehr entspannter eigentlich auch. Wir saßen zu Hause, es war mein letzter Urlaubstag. Ich hatte 4 Wochen Urlaub und saß bei meinen Eltern am Armbrotstisch. Und es war 1999 und urplötzlich aus heiterem Himmel schiebt er mir einen kleinen Zettel rüber. Und auf diesem Zettel steht, ich habe für die HVA gearbeitet.
Das müssen wir vielleicht kurz erklären. HVA ist die Hauptverwaltung Aufklärung. Das ist die Auslandsspionage der Stasi.
Das ist die Auslandsspionage gewesen. Das habe ich kurz gelesen. Und im selben, wie ich es also gerade so zu Ende gelesen habe, zog er diesen Zettel auch wieder zu sich, zerknüllte ihn und steckte ihn weg.
Das ist aber auch eine seltsame Inszenierung, oder? Er schreibt das auf einen Zettel, so als würdet ihr immer noch abgehört. Es ist aber 1999, ne? Und dann zerknüllt er den Zettel sofort wieder und nimmt dir ein Versprechen ab, nicht darüber zu sprechen. Das ist ja voll
das
Stasi-Ding
noch
irgendwie. Ja, das
steckt ja auch drin in den
Leuten,
das werden sie ja auch nicht los. Das ist so eine Paranoia da irgendwie, aber ja klar.
Und HVA, das bedeutet natürlich, also das bezieht sich auf die Spionage oder auf die Aufklärung in seinem Sinne gegenüber Peer Steinbrück, dem späteren SPD-Kanzlerkandidaten. Aber damals, als sein Vater ihn ja ausspioniert hat, da war noch nicht so ein großes Licht.
Nein, da war er 28 Jahre alt, als er das erste Mal zu uns kam. Und ich muss sagen, also natürlich in den Jahren, es hat mich ja nicht mehr losgelassen. Es kam ja dann auch, das muss ich da kurz erwähnen, kurz nach dieser Offenbarung, über die ich nun nicht reden durfte, wirklich nur ein paar Tage danach fiel diese parallele Familie in mein Leben in Form eines Anrufs, den ich bekam zu Hause in meiner kleinen Wohnung in Berlin, dass sich meine Halbschwester bei mir meldete. Also seit diesem Vorfall prasselt...
Moment. Kannst du das vielleicht jetzt mal näher erklären? Was heißt, deine Halbschwester hat sich bei dir gemeldet? Was ist das jetzt für eine Geschichte?
Das ist die Geschichte. Also wie gesagt, im Jahre 99, als mir mein Vater diesen Zettel rübergeschoben hatte, ich war gerade wieder zu Hause und ein paar Tage, also nach meinem Urlaub, klingelte mein Telefon abends und... Da meldete sich hörte ich eine junge Mädchenstimme. Also wenn Sie die Petra Riemann sind, dann möchte ich auch sagen, dass ich auch eine Tochter von Lutz Riemann bin. Und da war ich ziemlich geschockt. Also ich war also regelrecht vor den Kopf gedonnert und habe gesagt, also sowas möchte ich hier nicht am Telefon diskutieren. Das ist ja too much. Und da war das junge Mädchen sehr schockiert auch und ich habe dann einfach wortlos aufgelegt und ich habe sofort bei meinen Eltern angerufen, während ich also wähle und das Klingelzeichen höre, dachte ich, ja, Petra, du kannst doch jetzt unmöglich, wenn deine Mutter rangeht, kannst du jetzt unmöglich fragen, du Mama, mir ist gerade das und das passiert und stimmt das? Das kannst du doch jetzt nicht fragen. Sie weiß das ja vielleicht gar nicht. Das schoss mir da durch die Rübe und es ging tatsächlich meine Mutter ran und ich musste mich irgendwie emotional komplett runterfahren und habe da auf Smalltalk gemacht und habe gefragt, ob der Papa da sei und nee, der ist nicht da. Ich so, so ist nicht so schlimm, ich rufe dann später nochmal an und so weiter. Und als ich dann aufgelegt hatte, habe ich sofort auf dem Handy meines Vaters angerufen und habe ihm diese Geschichte erzählt. Und da er am anderen Ende war, komplette Stille, da wusste ich, das Mädchen hat recht. Und das Einzige, was mein Vater da zu mir sagte, war, ich möchte es bitte nicht der Mutter sagen.
Das heißt also aber, er ist nicht nur fremdgegangen, sondern er hatte tatsächlich noch, naja, man kann sagen, eine Zeit lang eine zweite Familie.
Ja, also über die Jahre diese Dinge zu hören von einer parallelen Familie, die mein Vater nicht nur 2 Jahre hatte. Er hatte sie wenigstens über 10 Jahre. Und das finde ich ganz schrecklich. Und auch wenn diese Familie nicht von der Stasi initiiert war, wie ich rausbekommen habe, sondern ganz normal existierte.
Aber also dein Vater hatte im Grunde ein politisches Doppelleben und er hatte auch nochmal ein privates Doppelleben.
Absolut.
Er hatte 2 Doppelleben.
Ja.
Er war quasi... Im Grunde war er 2-mal nicht der Mensch, der du glaubtest, der er ist.
Ganz genau.
Mich würde jetzt mal interessieren, du hast ihn ja dann sicher irgendwann, vermutlich dann 2013, damit auch konfrontiert und wolltest jetzt mit ihm darüber reden. Oder wie ist das verlaufen?
Ich wollte mit ihm darüber reden. Und zwar habe ich ihm ja einen Brief geschrieben. Und er hat mir darauf geantwortet, dass er das, wie gesagt, für Zeitverschwendung hält, sich meinen Fragen da zu stellen und da irgendetwas zu beantworten. Das fand er nicht wichtig. Und naja, das ist bis heute so. Es ist Funkstille, ja. Ich mache Ihnen keine Vorwürfe. Ich mache Ihnen auch keine Vorwürfe, was diese parallele Familie angeht. In erster Linie, was das angeht, finde ich, ist das ein Punkt, den dieses Ehepaar mit sich austragen muss. Aber ich darf mich ja als Kind trotzdem betrogen fühlen, ja. Und zu sehen, dass jemand seine Kinder zur Wahrhaftigkeit, zur Ehrlichkeit erziehen möchte und das auch irgendwie geschafft hat, was nicht immer leicht ist im Leben, zu sehen, dass er das selber nicht so gesehen hat und auch so danach gar nicht leben konnte mit all dem, was er da zu bewältigen hatte, mit den vielen Ichs in seinem Körper, in seiner Seele, kann man das gar nicht. Und da sind wir ja dann auch irgendwo wieder an dem Punkt, dass meinem Vater ja auch eine Vaterfigur fehlte. Und vielleicht auch mal zu dahin kommend, was du so sagtest, Vater und Mutter ehren, ja. Es ist ja so, dass man sich das eben nicht aussuchen kann. Man kommt auf die Welt und ist eben einfach da und in der Rückschau heutzutage als Erwachsener kann man sagen, ja, also eigentlich hatte ich eine gute Kindheit und das muss ich auch für mich sagen. Ich hatte eine gute Kindheit. Es ist nur, wenn man darüber heute nachdenkt, wenn man plötzlich diesen doppelten Boden, wenn der sich geöffnet hat und man guckt in einen Abgrund, dann muss man gucken, ob man damit umgehen kann. Und ich habe mich dafür entschieden, da eben reinzuschauen und nachzufragen und nachzuhaken, weil die Qual, Dinge nicht zu wissen, für mich größer war, als sie dann ans Licht zu holen und dann auch eine gewisse Ruhe zu finden, eine seelische.
Darf ich da einmal reinhaken?
Ja.
Hast du denn eine Ruhe gefunden?
Nein, da knüpfe ich an das an, was du am Anfang gesagt hast, dass du, weil deine Mama jetzt nicht mehr da ist und du denkst jetzt, du hast irgendwelche Dinge in deinem Alltag und sagst, ah, da muss ich mal meine Mutter anrufen oder da, ne? So, das habe ich auch. Jetzt ist auch gerade wieder so Vorweihnachtszeit. So denke ich, erzähle ich dann meinem Thorsten, meinem Mann, Mensch, ich habe immer mit meiner Mama in der Vorweihnachtszeit haben wir immer Plätzchen gebacken und das war immer schön und so. Und ja, Phantomschmerz, ja, so kann man das nennen, ja, das hat man. Klar, ich kann das ja nicht aus meinem Leben streichen.
Dein Vater hatte letztes Jahr 80. Geburtstag. Das wäre ja vielleicht auch ein Anlass gewesen, Dinge in Ordnung zu bringen, aber das ist nicht passiert.
Nein, nein, er hat in dem Brief aus dem Jahre 2015 hat er mir geschrieben, dass er daran kein Interesse hat und er glaubt, ich will ihn mit Vorwürfen überhäufen. Das will ich gar nicht. Ich will was verstehen. Ich habe natürlich Fragen und sicherlich sind die nicht angenehm, aber das muss er doch aushalten können. Zumindest muss er die privaten Fragen aushalten können. Viel Zeit ist nicht mehr.
Dieses intensive Gespräch klingt in mir noch sehr lange nach. Petra Riemann hat ihre Geschichte in einem Buch verarbeitet. Ob ihr Vater das Buch wohl gelesen hat? Nach so viel Input haben sich einige Fragen bei mir gesammelt, die ich, wie immer, der Psychologin Lydia Bennecke stellen darf. Hallo Lydia, ich freue mich, dass du da bist.
Hallo.
Ist es in Ordnung, wenn man als Kind seine Eltern nicht achtet, weil es da vielleicht Gründe gibt für, vielleicht haben sie Verbrechen begangen oder vielleicht war einfach auch die Kindheit nicht in Ordnung und man ist wütend danach oder weiß ich nicht, irgendwie sowas.
Ja, das ist sicher ein Thema, aus meiner Sicht auch wichtig, weil ich ja viel mit Biografien arbeite von Menschen, die am Ende diverse Straftaten begangen haben. Und sehr häufig geht es da auch darum, wie ihre eigene Beziehung zu ihrer Familie, zu ihren Eltern war und was sie da auch mitbekommen haben. Also sowohl an emotionalen Dingen als auch an Vorstellungen, wie ein Leben zu gestalten ist oder was wichtig im Leben ist oder wie man mit Problemen und Emotionen umgeht, ob man darüber redet oder alles wegschweigt und so. Das heißt, ich beschäftige mich viel mit den Auswirkungen von häufig sehr dysfunktionalen Familienstrukturen auf die Erwachsenenlaufbahn. Und natürlich sage ich immer auch bezogen auf den Menschen, die Straftaten begehen, eine Erklärung ist keine Entschuldigung. Also es gibt sicherlich Faktoren in Familien, die begünstigen, dass Menschen Probleme bekommen. Aber die allermeisten Menschen, die in dysfunktionalen Familien aufwachsen, werden nicht Straftaten begehen. Aber umso dysfunktionaler eine Familie, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass die Person im Erwachsenenalter dann gewisse Probleme entwickeln wird, die sie nicht gehabt hätte, wenn die Familie nicht derartig dysfunktional gewesen wäre. Und definitiv bin ich der Meinung, dass der Anspruch nicht korrekt ist, zu glauben, dass Eltern, einfach weil sie Eltern sind, ein Anrecht darauf hätten, nicht hinterfragt zu werden, geschweige denn, wie man das eben in diesem Gebot so formuliert, geehrt zu werden. Weil ich immer sage, jedes Kind hat Eltern verdient, aber nicht alle Eltern haben Kinder verdient. Das ist wirklich meine Grundhaltung aufgrund meiner Arbeit. Und ja, dementsprechend, ich komme ja ursprünglich aus Polen, ich bin mit 4,5 nach Deutschland gekommen 1987 und in Polen gibt es interessanterweise kulturell das Konzept, Kinder und Fische haben keine Stimme. Allein das. Tief schwarze
Kinder
Pädagogik.
Und Fische haben keine Stimme.
Fürchterlich.
Oh, okay, habe ich noch nie gehört.
Ja, dieser Spruch ist aber leider bis heute in Polen bekannt. Und also wirklich sehr, sehr schlimm. Und das zeigt eben auch diese Haltung, dass die Eltern zum Beispiel per se nicht hinterfragt werden dürften. Generell nicht, dass es als Respektlosigkeit gesehen wird und als Beleidigung, Eltern zu hinterfragen, sei es noch so sachlich. Und das ist natürlich eine Haltung, die ich aus psychologischer Sicht extrem falsch finde, aus ganz vielen Gründen. Und dementsprechend, natürlich ist es so, dass Kinder, besonders solange sie minderjährig sind, selbstverständlich auch Regeln und Grenzen brauchen. Und es wichtig ist, Kindern Stabilität zu geben, auch durch vernunftorientierte Regeln und Grenzen, aber eben nicht das, was früher praktiziert wurde, indem man Kinder körperlich gezüchtigt hat und sie angeschrien hat und autoritär versucht hat, etwas durchzusetzen. Sondern heutzutage ist ja der Ansatz eher eine empathische Erziehung und auch die Kommunikation mit den Kindern statt Befehle. Befehle sind nicht hilfreich. Und da ist es eben gerade wichtig zu sagen, nein, es gibt nicht diese unangefochtene Autorität der Eltern, sondern man sollte miteinander wirklich auch mal wenn es erforderlich ist, in ein offenes Konfliktgespräch gehen, aber im besten Fall dann auch auf allen Seiten daraus lernen und vielleicht auch sich im besten Fall versöhnen. Und wenn die Versöhnung nicht funktioniert, dann kann auch eine Option sein, auch etwas, was gelegentlich vorkommt, den Kontakt abzubrechen und zu sagen, diese dysfunktionale Familienstruktur, die wird jetzt nicht besser. Da ist auch keine Offenheit da, sagen wir mal beidseitig auch über die Schwächen und die negativen Aspekte wirklich offen zu reden. Und dann kann es sogar irgendwie in manchen Fällen besser sein, ganz den Kontakt zu beenden. Das muss man im Einzelfall sehen. Aber dementsprechend ist also wirklich, ja, die Elternschaft als diese unangetastete, autoritäre Nummer, das ist mit der Realität aus meiner Sicht nicht zu vereinbaren.
Wie ist denn das, wenn jetzt du einem Klienten, man sagt Klienten, glaube ich, ne?
Ja, wir sagen Klient. Ja,
Klienten, den Rat gibst und die Person dem auch folgt, also wirklich den Kontakt mal zu den Eltern abzubrechen, ist es sinnvoll, das vielleicht nur für eine bestimmte Zeit zu tun und irgendwann sich doch zu versöhnen? Ich denke jetzt vor allen Dingen an den Moment, also wenn jetzt die Eltern dann sterben, ist es dann sinnvoll, sich vorher nochmal zu versöhnen? Macht man sich sonst nicht Vorwürfe, dass man nie wieder miteinander Kontakt hatte?
Das ist eine sehr gute Frage, weil erstens per se würde es nicht so wie der Rat sein, Sie sollten Folgendes, sondern es wäre eher so, dass vielleicht im Gespräch, in der Reflexion über die Möglichkeiten, wenn zum Beispiel der Versuch einer Aussprache gescheitert ist, wenn zum Beispiel, also jetzt mal an ein reales Beispiel angelehnt, die Eltern sagen, ja, du kannst uns doch nicht vorwerfen, dass wir dich damals verprügelt haben. Das ist doch schon 40 Jahre her. und da auch wirklich so eine absolute Abwehrhaltung ist und daraus wirklich dann massive Konflikte entstehen, dann wäre es an der Person selbst, zu der Schlussfolgerung zu kommen, will ich mich weiter dem aussetzen oder will ich das alles wieder wegpacken und diese, ich sag mal, Friede, Freude, Eierkuchen, Sonntags Besuche machen, obwohl wir alle wissen, dass da der Elefant im Raum ist und eigentlich dieser völlig ungelöste Konflikt immer noch schwelt. Das kann natürlich auch sein, dass Menschen sich dafür entscheiden, so zu leben. Aber es kann auch sein, dass man sagt, nein, ich kann mit dieser unaufgelösten Problematik nicht einfach so zu dieser pseudofriedlichen Interaktion zurückkehren. Und dann kann es wichtig sein, dass die Person selbst vielleicht erkennt, okay, das bringt mir jetzt nichts. Aber das muss die Person selbst erkennen. Das ist nämlich der Punkt. Niemand kann von außen sagen, du solltest, sondern die Person muss selbst nach Abwägung der Gesamtthematik und intensiver Auseinandersetzung gegebenenfalls entscheiden, dass es so nicht weitergeht. Und das ist eine sehr individuelle Einzelfallentscheidung. Und es gibt Fälle, in denen dann diejenigen sich entscheiden, mit Eltern nie wieder zu sprechen. In der Tat besonders schwierig, weil egal, das ist auch schlimm, weil ich das in meiner Arbeit sehe, egal wie fürchterlich sich Eltern verhalten haben, Menschen neigen einfach dazu, dennoch auf eine gewisse Art emotional an ihnen zu hängen. Es ist sehr schwer, gleichgültig zu sein.
Die Eltern, klar.
Das ist wirklich per se schwierig. Und es gibt aber auch Menschen, die dann sagen, sie entscheiden sich wirklich jetzt komplett auch auf Dauer diesen Kontakt abzubrechen. Und es gibt andere Menschen, die sagen, vielleicht geht es ja in 2-3 Jahren nochmal oder so. Aber von daher will ich nur sagen, es gibt keine 0815-Lösung. Aber ich habe viele Einzelfallentscheidungen miterlebt in solchen, sagen wir mal, sehr konfliktreichen Familiensituation und das Wichtigste ist, dass die erwachsene Person, die das entscheidet, am Ende sagen kann, ich habe jetzt alles abgewogen und ich habe eine bewusste Entscheidung getroffen und das ist die beste Entscheidung, die ich jetzt auf der Grundlage meiner Auseinandersetzung mit dem Problem treffen konnte für mich. Und das ist natürlich eine völlig subjektive Entscheidung, was das Beste ist. Ja.
Ja, es gibt noch einen anderen Aspekt, den ich mit dir besprechen wollte, wobei ich gar nicht weiß, ob die Psychologie dazu überhaupt was sagen kann, aber du kannst ja als Lydia Benecker was dazu sagen. Und zwar, mir ist aufgefallen, heute sind wir in einer Zeit, wo die Welt sich so schnell wandelt, dass wir zum ersten Mal das Phänomen haben, dass die Jungen den Älteren etwas sagen können, was die Älteren sonst nicht wissen würden oder nicht annehmen können. Mhm. Ich sage jetzt mal, die Geschwindigkeit, mit der sich das Internet entwickelt oder die Bedeutung der Frage der Umweltzerstörung, ja, also wie wir dagegen steuern müssen. Da haben wir ja einen Generationenkonflikt gerade, ne? Da ist auch die Frage für mich, was bedeutet das für die Generationen? Also, dass mit mal die Jüngeren den Älteren etwas sagen können und dass es nicht umgekehrt ist, wie all die Jahrhunderte davor. Da passiert doch was mit der Gesellschaft.
Das ist jetzt tatsächlich eine Frage, die ich weniger psychologisch beantworten würde. Subjektiv würde ich sagen, jetzt im Moment ist definitiv eine Zeit, in der das Wissen so schnell sich vermehrt durch die Verfügbarkeit des Internets Und trotzdem gibt es, denke ich, noch andere Aspekte, die sich nicht geändert haben, nämlich die Lebensweisheit. Also, dass wenn man älter wird, durch die Lebenserfahrung die Haltung zu vielen Dingen sich verändert. Kann ich selber sagen, weil ich jetzt gerade 39 Jahre alt bin, unglaublich. Und mich gut daran erinnern kann, dass ich vor 10 Jahren deutlich eine andere Lebenserfahrung hatte als heute. Und dann natürlich vor 20 Jahren nochmal anders und so weiter. Und wenn man dann so zurückblickt, dann sieht man, dass das, was eben Lebenserfahrung ist, was in der Menschheitsgeschichte häufig so war, dass man schon gesagt hat, ältere Menschen haben so eine gewisse Lebensweisheit.
Ja.
So dieses Grundprinzip ist ja gar nicht falsch. Denn mit viel Lebenserfahrung kann man viele Dinge im besten Fall gelassener sehen, aber auch differenzierter.
Oder man hat Konflikte schon 5-mal erlebt und weiß beim 6. Mal, wie man damit umgehen kann.
Ja, total. Mhm. Diese Lebensweisheit ist ja nicht zu ersetzen mit den Informationen, die Menschen über das Internet bekommen. Dementsprechend würde ich nicht sagen, dass das völlig weg ist.
Danke, dass du das bei mir gerade gerückt hast. Lydia, bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.
Gerne, tschüss.
Ich glaube, was man seinen Kindern mit auf den Weg geben kann, ist Liebe, ist Zeit und einfach vorzuleben, was falsch und richtig ist. Und dann kriegt man auch viel zurück. Ich freue mich zum Beispiel total, wenn meine Tochter mich einfach so anruft, obwohl sie nichts will, außer meine Stimme zu hören. Mein Name ist Jens Becker, ich bin der Autor dieses Podcasts. Die Regie hat Wolfgang Sesko, für den Sound ist Kai Poppe vom Tonstudio FX1 zuständig und redaktionell begleitet haben die Folge Lina Kokali und Tobias Nagorny. Bleibt unserem Podcast treu, abonniert uns und seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir uns ein weiteres der 10 Gebote vornehmen.
Du sollst nicht.
Du sollst nicht.
Wie die 10 Gebote unser Leben bestimmen. Ein Bremen 2 Podcast. Alle Folgen in der ARD Audiothek.